Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Meier schießt, der Tor! 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 Ja! Alter! Was für ein...
3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
1982 fragten sich The Clash, should I stay or should I go? Und Benjamin Griffey wurde geboren. Fast 42 Jahre später, im Juni 2024, spielte dieser als Rapper Casper ein historisches Konzert im Bielefelder Stadion. Wiederum ein Jahr später kehrte die Arminia in die zweite Bundesliga zurück. Ob sie dort auch weiterhin bleiben kann, das und mehr bespricht Yannick mit einer der Stimmen des Rasenfunks, Eva Lotta Bohle. Viel Spaß beim Hören.
Schon am vierten Spieltag gastieren wir bei der Arminia aus Bielefeld und ja, meinen Gast werdet ihr kennen. Sie war vor 3 Jahren zuletzt bei uns zu Gast. So lange ist es auch her, dass sich die Wege der Arminia und des FC St. Pauli gekreuzt haben. Ihr kennt sie vom Rasenfunk. Damals habe ich mich gefreut, mit ihr sprechen zu können, weil Arminia aus der ersten Liga abgestiegen war. Jetzt ist es genau andersrum. Wir besuchen die Arminia in der zweiten Liga wieder. Moin Eva.
Moin Yannick.
So unterschiedlich können die Ausgangslagen sein vor einer Saison. Ich würde gerne damit einsteigen. Das Saisonfinale war ja durchaus ein Herzschlagfinale, wie die Presse gerne schreibt. Am letzten Spieltag ist die Tabelle gerade im Keller sehr bunt durcheinandergewirbelt worden, je nachdem, wo die Tore gefallen sind. Arminia lag gegen Hertha erst zurück, hat dann eine fulminante zweite Halbzeit gespielt, am Ende 6:1 gewonnen. Aber zwischen direktem Abstieg, Relegation und Klassenerhalt war zwischendurch alles drin. Am Ende ist es der Klassenerhalt geworden. Von daher die Frage, wie geht's dir heute?
Gut, dass so ein bisschen Zeit verstrichen ist. Das war kurz nach Saisonende auch wirklich eine Zeit lang, die es brauchte, um wieder runterzukommen. Einfach dieses, fast diese ganzen 12 Monate waren sehr anstrengend, von Pokalfinale bis dann diese erste Zweitligasaison wieder. Ja, ich muss sagen, das war ja wirklich dieses Hertha-Spiel. Niemand hatte Bock drauf, dass es so kommt. Man muss ja auch noch mit einberechnen, an diesem vorletzten Spieltag gab es eine 2:0 Niederlage in Kaiserslautern, Kaiserslautern und Hertha waren ja zu dem Zeitpunkt so die Vereine, bei denen schon etwas länger feststand. Das wird also eine Saison, die irgendwie im Nichts enden wird, ehrlich gesagt. Für Kaiserslautern vielleicht okay, für Hertha, das werden andere bewerten können, aber wahrscheinlich nicht so in Ordnung. Ja, und dann hatte man halt diese absoluten Katastrophenvorstellung in Kaiserslautern und alle waren so, das wird dann ja jetzt ganz entspannt gegen die Hertha. Und dann kam man eigentlich gut in diese Partie rein und dann kommt es, wie es kommen musste. Es fiel dieses 0:1 und da stand Arminia dann tatsächlich zwischenzeitlich das erste Mal in der Saison auf einem direkten Abstiegsplatz, was an Tragik ja fast auch nicht zu überbieten ist, als Aussteiger ist die ganze Saison zu schaffen, eben überm Strich und sogar noch nicht mal auf einem direkten Abstiegsplatz zu stehen, um dann am letzten Spieltag da auf einmal zu landen. Ja, aber irgendwie hat diese Mannschaft da irgendwie nochmal alle guten Gedanken, alle guten Erfahrungen für diese letzten 45 Minuten dann nochmal gechannelt und hat dann wirklich einen Finale Furioso hingelegt, wo ich auch bis heute denke, also ich weiß, dass wir uns alle nach dem Spiel angeguckt haben und gedacht haben, okay, was ist hier jetzt eigentlich genau passiert? Und du dann aber irgendwann auch nicht mehr. Also erste Halbzeit war ganz furchtbar. Ich hatte Leute um mich herum, die haben alle 2 Sekunden die Tabelle aktualisiert. Und ich habe immer gesagt, Alter, nimm jetzt endlich das Handy aus meinem Gesicht. Ich raste hier gleich aus.
Ja, richtig.
Aber das, also man muss dann ja auch immer sagen, für uns oder für mich dann auch irgendwie nochmal besonders, dadurch, dass wir diese Rasenfunk-All-Star-Gruppe haben, wo eben auch von allen möglichen Vereinen Leute dabei sind und eben auch von abstiegsbedrohten Vereinen. Das klingt immer so doof, aber nachdem das Spiel dann zu Ende war, so eine halbe Stunde später, und man dann nochmal die Zwischenstände oder die Ergebnisse gecheckt hat, war auch so ein bisschen so voll tragisch auch irgendwie mit Düsseldorf, dass Hannover dann knapp auch am Aufstieg vorbeigeschräbelt ist und so. Also ich muss nochmal sagen, es war Werbung dafür, wirklich alle Spiele parallel am letzten Spieltag stattfinden zu lassen. So wirklich nervenaufreibend das Ganze auch war.
Absolut. Und also das mit den anderen Vereinen kann ich total nachvollziehen. Also ich mache dieses Format hier jetzt auch schon seit über 10 Jahren und ja, da weiß man einfach, dass es bei allen Vereinen korrekte Leute gibt, mit denen man dann irgendwie mitfiebert, wenn es irgendwie, ich meine, das ging mir jetzt nicht zuletzt auch mit Bielefeld und dir so, dass man dann so ein bisschen guckt, ach Mensch, okay, jetzt steigen sie vielleicht wirklich ab und sie schaffen es wieder. Oh was, sie führen schon 3-1 und jetzt ist es 4-1. Okay, das sollte ja am Ende reichen und dann hängt man da wirklich so mit drin. Wie du sagst, Düsseldorf gleichzeitig total tragisch mit dem Abstieg in die dritte Liga, dass da einfach immer auch Personen hinterstecken, wo man dann nachvollziehen kann, wenn man selber in der Situation stecken würde, leidet man dann mit den Personen so ein Stück weit mit. Das ist dann das Leid, was man so ein bisschen dadurch mitempfindet, dass man so viele Leute aus verschiedensten Vereinen kennt. Das kann ich total nachvollziehen. Gut, nun hat es ja am Ende gereicht und wir könnten trotzdem noch in die Diskografie, wie ich sie dieses Jahr genannt habe, schauen und habe festgestellt, es ist genau die Ära Mitch Kniat, die wir abarbeiten können sozusagen, die Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Er hat nämlich dann 2023 im Juli übernommen und ist dann jetzt aber auch diesen Sommer gegangen. Von daher kannst du an seiner Zeit bei euch uns ganz gut mitnehmen. Was haben wir in den letzten 3 Jahren bei der Arminia verpasst?
Ja, total gerne. Also angefangen war ja dieser Abstieg in die dritte Liga mit dem katastrophalen verlorenen Relegationsspielen gegen Wien Wiesbaden. Und dann stand Arminia wirklich ja vor einem Komplettumbruch. Also ich glaube, der einzige Spieler, der einen Vertrag hatte und wo man auch wollte, dass er noch einen Vertrag hatte aus Bielefelder Sicht, war Fabian Klos. Man hatte keinen Sportgeschäftsführer. Sami Arabi war im Februar gegangen. Man hatte eben keinen Trainer, weil man mit Uwe Koschinat nicht weitermachen wollte. Und man hatte eben keinen Kader, weil eigentlich keiner dieser, oder nicht nur eigentlich, es hatte keinen Spieler wirklich einen Vertrag für die dritte Liga. Man konnte noch so mit Robin Hack und Co. ein paar Ablösen generieren. Aber sonst stand Arminia wirklich vor einem absoluten Neuanfang. Und ja, dann auch noch mit einem zeitlichen Nachteil, weil man eben diese Relegation noch gespielt hat. Das heißt, man wusste auch bis zum Schluss irgendwie nicht, okay, für welche Liga machen wir das eigentlich? In Bielefeld war man, glaube ich, gerade aus Fansicht ganz froh, dass es eben auch einen Neuanfang gab, weil so richtig identifizieren konnte sich niemand mehr mit dieser Mannschaft, die da auf dem Platz stand. Ja, und dann wurde Michael Mutzel geholt und dann Mitch Kniat aus Verl. Und dann wurde so langsam ein Kader gebaut, der ehrlich gesagt aus ein paar Drittliga-Profis bestand, dann ein paar Spieler, die eigentlich mal höher gespielt haben, sage ich mal so schön, also irgendwie so ein Noah Sarenren-Basé oder so, aber der einfach durch Verletzung in die dritte Liga abgerutscht ist quasi, beziehungsweise der kam auch relativ spät erst. Das heißt, man hatte aber auch immer nur so einen Rumpfkader, ne? Also der stand schon sehr spät und dann ist die dritte Liga natürlich kein einfaches Pflaster. Du hast sogar eine Dreifachbelastung zu Beginn mit Westfalenpokal, mit Liga, mit DFB-Pokal. Und das war dann bis zum Ende auch ein großes Zittern, ehrlich gesagt. Man wäre fast in dieser letzten Saison, ehrlich gesagt auch von Fabian Klos, fast noch abgestiegen in die vierte Liga. Dann kam der berühmte Pfosten gegen Halle, wo eben der Pfosten in der Nachspielzeit natürlich auch noch das 0-0 rettete und damit stand dann fest, Arminia bleibt in der Liga. Der hallische FC ist dann auf dem Rückweg abgestiegen. Ja, dann stand natürlich im Sommer an, okay, wir wollen schon gerne mit Kniat weitermachen. Wir brauchen aber einen Kader, der jetzt irgendwie so ein bisschen mehr hält. Und dann wurden auch Laien verlängert. Jemand wie Louis Oppi, den ihr aus St. Pauli auch gut kennt, wurde dann fest verpflichtet. So Spieler wie Marius Wörl, dann wurde Mael Korbos irgendwann im Winter geholt, auch von Verl. Also man sah schon immer, viele Spieler kamen damals auch für Mitch Kniat, weil sie mit ihm in der Vergangenheit in Verl beispielsweise, das war seine erste Profistation, so richtig neben Paderborn 2 und dem Blumenthaler SV, weil die ihn da schon kannten und seine Art wohl sehr schätzten. Ja, und dann war das aber auch keine einfache Drittligasaison. Also ich glaube, von außen ist einem halt immer diese Pokalsaison und dieser Pokalrun bekannt und dass am Ende eben auch als Drittligameister eben dieser Zweitliga-Aufstieg gelungen ist. Aber eine einfache Saison war das auf jeden Fall nicht. Also noch im Januar 2025, gab es hier Five-Konzerte auf der Alm und Kniat Rausruf und alles Mögliche. Mhm. Aber man hat es eben geschafft, dann, ich glaube, ab dem 8. März kein einziges Spiel mehr zu verlieren, bis ins Pokalfinale zu kommen und eben diesen Ausstieg auch zu schaffen. Und dann ging man eben in diese Zweitligasaison, ich glaube, das erste Mal seit 2004 mit Benno Mühlmann irgendwie, dass man dann einen Trainer hatte, der mehr als 1000 Tage im Amt war.
Oh Gott.
Sagte auch viel aus. Also es gab schon diesen Social Media Post, wo dann irgendwie stand, ja, das haben wir erst 3 Trainer zuvor geschafft. Und ich war auch so, weird thing to brag about. Also weiß ich jetzt nicht, ob das so eine, die Werbung ist, die ihr denkt, dass sie die ist. Genau, und dann ja, war es auch nicht immer eine leichte Zweitligasaison. Also ich konnte schon so ein bisschen verstehen, warum man natürlich nicht diesen Drittligakader komplett auseinandernehmen wollte. Weil das musst du ja auch irgendwie Fans und Spielern verklickern. Gleichzeitig hast du in dieser Saison immer wieder gemerkt, dass halt manche Teile des Kaders ja einfach nicht dafür gemacht sind, Stamm zu spielen in der zweiten Liga. Also es war so eine Qualitätsfrage hinten raus. Aber man hat es eben auch da am Ende geschafft. Ja, und dann hat man sich aber jetzt im Sommer eben dazu entschieden, diese Arbeit mit Mitch Kniert nicht fortzusetzen aus verschiedenen Gründen. Und steht dann jetzt wieder vor einem kleinen Neuanfang, wenn auch nicht so brutal und natürlich in einer etwas komfortableren ja, Ausgangslage als noch 2023.
Okay, danke für diese Rückschau auf jeden Fall. Einige Sachen davon hat man mitbekommen, aber ansonsten, ehrlicherweise in den 2 Jahren Bundesliga hat man jetzt nicht so viel in die zweite Liga geschaut, um was da los ist. Aber klar, gerade letzte Saison dann auch und dann auf jeden Fall auch der Pokalrun, den du angesprochen hast, hat man auf jeden Fall natürlich mitbekommen. War auf jeden Fall einiges los. Bevor wir dann jetzt auf die aktuelle Situation mit neuem Trainer kommen, was sind denn, du hast es gerade verschiedene Gründe genannt, was sind denn die Gründe, warum man gesagt hat, mit Mitch Kniert geht es jetzt nach 3 Jahren dann doch nicht weiter?
Also offiziell heißt es, dass man unterschiedliche Interpretationen der Zukunftsausrichtung hatte. Es soll wohl da auch viel um Daniel Jara gehen, der Co-Trainer, der eigentlich mit Kniert fast an der Hüfte verschmolzen ist, so ungefähr. Also da hat mit Kniert nie einen Hehl drum gemacht, dass das eine sehr enge Zusammenarbeit ist. Es hieß zuletzt aus dem Mannschaftsrat heraus, dass da die Beziehung zwischen Mannschaft und Daniel Jara einfach nicht sonderlich gut ist. Und Michael Mutzel dann wohl zu Kniert gesagt haben soll, ja, mit dir würden wir wohl weitermachen, aber so die Stimmung aus der Mannschaft ist mit deinem Co-Trainer halt nicht. Und dann hat Kniert halt gesagt, nö, nur mit ihm, nicht ohne ihn. Und dann hat man sich halt auch, ich glaube, zum Wohl der Weiterentwicklung der Mannschaft gegen Kniert und pro einen neuen Weg entschieden. Finde ich am Ende in Ordnung. Also weil das ist natürlich immer auch viel Kaffeesatzleserei, aber beispielsweise dieses angesprochene Kaiserslautern-Spiel war beispielsweise auch ein Spiel, was Daniel Jara dann an der Seitenlinie übernommen hat, weil Kniert da gesperrt war. Es wirkte schon so ein bisschen so, als könnte der von außen die Mannschaft nicht so ganz erreichen, ne? Also auch mit seinen Impulsen. Von daher ist natürlich viel, ehrlich gesagt, Gerüchteküche da auch, aber ich muss dann am Ende sagen, ich finde das schon in Ordnung, wenn du sagst, wir wollen mit einem Großteil des Kaders so gerne weitermachen, aber da funktioniert was nicht, dann finde ich das am Ende des Tages auch valider, ehrlich gesagt, zu sagen, okay, wir machen eben nicht mit Mitch Kniert weiter, wenn er vor die Wahl gestellt wird und ihm sein Co-Trainer dann am Ende wichtiger ist, als Trainer bei Arminia Bielefeld zu bleiben, dann ist das so und dann muss man diesen Weg so gehen.
Ja, es hat so ein bisschen Parallelen mit Karlsruhe, da haben sie ja während der Saison bei Ramovic als Co-Trainer schon rausgeschmissen, dann ist Eichner erst zum Sommer gegangen, aber die waren ja auch so ein bisschen ganz gut verbunden und mein Gast aus Karlsruhe hat gesagt, naja, als klar war, bei Ramovic wird rausgeschmissen, dann war es nur eine Frage der Zeit, bis Eichner auch seine Segel streicht. Das hatte ich gerade so ein bisschen die Parallelen.
Obwohl ich sagen würde, das ist ja schon ein bisschen was anderes, weil das eine, also so alles, was man aus Karlsruhe gehört hat, ist es ja auch schon so ein Machtkampfding und so eine, da kommt ein neuer Sportdirektor rein und will so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken. Mutzel und Kniert haben halt zusammen angefangen, ne? Also es war ja auch schon Mutzels Trainer, im Gegensatz dabei Karlsruhe mit Eichner. Also will ich schon sagen, so die Ausgangslage ist ein bisschen eine andere. Verstehe, aber worauf du hinaus wolltest, wollte nur da vielleicht auch Michael Mutzel so ein ganz klein wenig in Schutz nehmen.
Okay, dann greift die Parallele nicht ganz so weit, wie ich es mir das vielleicht gedacht habe, aber Co-Trainer weg und Cheftrainer weg, die Parallele hatte ich da nur gesehen, aber bleiben wir erstmal beim neuen Trainer, den du uns jetzt gerne erstmal ein bisschen vorstellen kannst, weil mir persönlich sagte er nichts. Oliver Kirch hat jetzt im Sommer übernommen und soll die Arminia ja möglichst wahrscheinlich in der zweiten Liga etablieren oder vielleicht sogar noch mehr perspektivisch. Das kannst du uns jetzt gerne näher bringen. Wer ist Oliver Kirch und wo will man mit ihm hin?
Mein 10-jähriges Ich ist sehr glücklich, weil Oliver Kirch war Spieler bei Arminia Bielefeld, hat tatsächlich als aktiver Spieler hier die meisten Spiele gemacht, war aber später auch bei Borussia Dortmund beispielsweise noch, hat da sogar auch Champions League Erfahrung gesammelt und ist dann irgendwann, war auch im Jugendbereich von Arminia schon tätig, ist dann glaube ich erst zum HSV und dann zu Gladbach gewechselt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist jetzt eben von Gladbach zu Arminia gekommen. Ist, glaube ich, schon jemand, der einen anderen Fußball spielen lässt als Kniat. Also es wurde jetzt nicht einfach gesagt, okay, wir suchen jetzt einen, der Kniats Fußball irgendwie fortsetzen soll. So was man bisher gehört hat, auch von den Spielern, die da waren letzte Saison noch. Also ich habe jetzt gerade letztens Podcast gehört, einen Vereinspodcast, wo Arne Sicker eben auch dabei war, der letzte Saison gekommen ist dazu. Der schon gesagt hat, das ist schon neuer Fußball, was man so in den Testspielen gesehen hat, soll das auch schon ein bisschen fluider sein als das, was mit Kniat noch gespielt hat. Und ich denke mal auch, dass dadurch, dass Kirch eben viel aus dem Jugendbereich kommt, da auch die Verzahnung einfach mit der eigenen Jugendakademie einfach noch ein bisschen mit dem Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen besser funktionieren soll. Also dass da einfach, also das funktioniert, das muss man sagen, fairerweise bei Mitch Knie hat das auch schon, gab da auch immer ein, zwei Spieler, die da auf ihre Zeit gekommen sind, aber ich glaube, das soll eben auch nochmal verbessert werden, weil da muss man eigentlich sagen, hat sich viel getan beim DSC zuletzt, gibt jetzt eben auch wieder nicht ganz so eine Diskussion, aber so eine U21 Mannschaft, die in der Oberliga Westfalen an den Start geht, die darf aber 3 Jahre auch nicht aufsteigen, ne? Also dass da zumindest nicht die Plätze nach oben hin weggenommen werden, ist natürlich trotzdem eine sehr leidige Diskussion, dieses von Zweitvertretungen, die haben normalen Ligensystem. Aber genau, ich glaube, generell soll das auch so sein. Und er ist aber eben sehr, also seine Frau kommt aus Bielefeld, hat ihr einen Laden, also er ist da auch sehr nah dran. Und ja, ich bin da erstmal sehr gespannt, was er hier jetzt auf den Platz bringt. Ich finde das immer anhand von Testspielen alleine ein bisschen schwierig. Also ich glaube, man muss schon so das erste Spiel mal so richtig abwarten. Aber sonst, was man bisher von ihm gesehen hat, gehört hat, ist das ein sehr positiver Eindruck und natürlich ist dieser Stallgeruch immer ein wenig schwierig. Liebe Grüße nach Dortmund, wo das dann natürlich auch immer zum Verhängnis werden kann, aber da muss man ja sagen, das war jetzt in Bielefeld sehr, sehr lange nicht der Fall und erkennt aber eben auch, dass NLZ in Bielefeld weiß, wie hier gearbeitet wird, hat die Erfahrung, ist natürlich ein Risiko, aber ich bin auch ganz ehrlich, bei diesem Trainerkarussell, was es immer wieder in der zweiten Liga gibt, und die Namen, die hier zum Teil kursierten, da ich am Ende bin ich sehr froh, dass es Olli Kirch geworden ist und nicht irgendwie jemand, der seinen 8. Job in der 2. Liga sucht.
Gut, ansonsten ist ja im Bereich Management und Produktion, wenn wir im Musiksprech bleiben, alles soweit gleich. Ich weiß nicht, ob du auf der Funktionsebene oder den Leuten, die sich um den Trainingsbetrieb und das drumherum kümmern, noch jemanden ergänzen möchtest.
Nö, ich glaube da, also so ein paar Säulen sind ja auch geblieben, wie Athletiktrainer und Co. Also bin ich mal gespannt. Es sind jetzt ein paar neue Co-Trainer dazugekommen, finde ich per se immer nicht schlimm. Wenn da eben auch gesagt wird, okay, da gibt es halt dann auch einen neuen Trainerstab und der wird so ergänzt, wie der neue Trainer das gerne hätte, weil am Ende des Tages muss es ja auch irgendwie, ja, diesen Impuls, wie man ja so gerne sagt, muss es dann ja auch vernünftig aus der Rolle des Trainers herausgeben. Und von daher habe ich jetzt erstmal noch keine Meinung zu. Auch da wird man sicherlich, dass so im Laufe der Saison wird man die ein oder andere Person noch besser kennenlernen.
Genau, vielleicht weißt du ja am 4. Spieltag schon mehr, wenn wir bei euch zu Gast sind, dann können wir sicherlich einiges schon besser einordnen. Wo aber auch noch gar nicht so viel passiert ist, da kannst du uns gerne erzählen, ob noch mehr passieren müsste, ist quasi bei der Besetzung des Kaders. Gab bisher wenig Abgänge und Zugänge vergleichsweise, wenn ich so auf andere Teams schaue. Wie ordnest du denn den Kader und das, was mit ihm in diesem Sommer bisher passiert ist, ein?
Ja, also man hat ja mit Maximilian Bauer und Yannick Rochelt 2 Spieler fest verpflichtet, die jetzt das letzte halbe Jahr ausgeliehen war. Mhm. Gerade bei Maxi Bauer auf der Innenverteidigerposition finde ich einen sehr guten Move. Der hat sich sehr, sehr schnell in dieses Team eingefunden und ich glaube dann auch jedes Spiel gemacht in der Rückrunde. Noch ein, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ junger Spieler mit 26. Für mich ist das immer noch eher jung, aber also im guten Fußballeralter könnte man, glaube ich, sagen, der aber einfach definitiv meiner Meinung nach auch mehr zur Stabilisation beigetragen hat als Robin Knoche. Und wie gesagt, man hatte da irgendwie auch das Gefühl, der kann sich sehr gut mit dem Verein identifizieren, ist sehr gut angekommen. Der wiederum hat, glaube ich, auch eine Mini-Rolle gespielt, dass Henry Kudusu vom FCA, also weil eben beide ehemals FC Augsburg, zu uns gewechselt ist. Der war letzte Saison an den ersten FC Nürnberg ausgeliehen. Die Kaufoption konnte der FCN nicht ziehen und dann hat am Ende eben Arminia den Spieler verpflichtet, ein Rechtsverteidiger, ganz interessant, definitiv auch, wie ich finde, eine Problemstelle, die man da gelöst hat, weil ja Christopher Lannert heute zum SV Darmstadt 98 gewechselt, auch von Anfang an dabei gewesen, unter Mitch Kniert, menschlich top, aber meiner Meinung nach hat man da auch gesehen, dass er ein paar Defizite hatte und dann hatte man eben auf dieser Position sonst nur Felix Hackmann. Und ja, das war dann nicht so der Sicherheitsfaktor, den man sich, glaube ich, gewünscht hat. Also insoweit nicht, dass, glaube ich, zwischendurch sogar wir dann mal Benjamin Boakshi, der eigentlich links außen ist, gefühlt, der dann zwischendurch auch mal irgendwie dann hinten rechts da rumgelaufen ist. Also alles ganz wild. Und genau, Yannick Rochelt von Hannover 96 ausgeliehen, wie so viele Spieler. Der hat dann tatsächlich, den hat man jetzt auch fest verpflichtet. Weiß nicht, ob er vielleicht auch einfach unter Kirch eine andere Rolle bekommen soll. Ich glaube, so ganz glücklich war er nicht immer mit der Position, wo er bei Kniak gespielt hat. Da bin ich mal gespannt. Und auch sicherlich spannende Position. Und per se halte ich schon immer was davon, Leute bei sich zu behalten, die das Team schon so ein bisschen kennen, als da jetzt nochmal ein ganz großes Risiko reinzugehen. Natürlich, wenn du einen neuen Trainer hast, muss auch klappen. Gleichzeitig hat man mit Spielern wie Anne Sicker verlängert. Der hatte eben nur einen Jahresvertrag, war zuletzt bei der SV Elversberg und dann eben letzte Saison relativ spät erst zur Mannschaft dazu gestoßen. Der prominenteste Abgang ist sicherlich Mael Korbos, Kapitän, ist zu Grenoble gewechselt. Ich glaube, Verein seines Papas gewesen. Und er hat immer gesagt, kommt ja ursprünglich aus den USA, aber wenn man den Namen Mael hört, könnte man schon mal denken, da fließt noch etwas anderes mit rein. Und das ist tatsächlich, dass er eben französische Eltern hat. Seine Schwestern spielen beide in Frankreich Fußball. Ich glaube, Daphne bei Paris FC. Nagel mich aber gerade nicht drauf fest. Aber eben, ja, da war also seine Frau, glaube ich, auch Französin. Also da war, glaube ich, auch so ein bisschen der Wunsch, dahin ja so ein bisschen mit über 30 dann auch da so seine Karriere ausklingen zu lassen. Ist natürlich gerade menschlich ein ganz, ganz großer Verlust. Auch er hatte nicht immer ein leichtes Standing hier, hat aber immer bis zum Schluss wirklich gekämpft, die Kapitänsrolle sehr, sehr gut ausgefüllt. Also für mich schon mit der Hauptverlust. Mika Schröers war eher an Aachen verliehen. Also für den konnte man dann, das stand relativ früh fest, dass Aachen da die Kaufoption zieht. Mhm. Noah Sarenren-Basé, auch ein Kandidat, wo man einfach gesehen hat, das reicht nicht mehr für die zweite Liga. Und Robin Knoch, habe ich ja eben schon mal gesagt, kam im Winter auch von Nürnberg, aber war dann am Ende, glaube ich, nicht so der Faktor, den man sich erwünscht hat. Und dann gibt es aber einen Kader, in dem viele Spieler verliehen waren, keine wirkliche Rolle gespielt haben. Also Julian Kania ist so ein Mittelstürmer, also wir haben gerade die Mittelstürmerposition ist so ein bisschen schwierig. Jeridi Hiltermann, muss man leider so sagen, war eine komplette Fehleinschätzung. Hast du noch so Kandidaten wie Marvin Melem, die sicherlich mit mehr Expectations hierher gekommen sind. Da auch mal schauen, ob er vielleicht unter Kirchen zweiten Frühling erlebt. Ich glaube halt, bevor da jetzt noch Großes gemacht wird, muss der Kader an ein, zwei Stellen noch verdünnt werden, auch einfach ein bisschen, um Gelder frei zu machen. Sonst ja, sehe ich da halt, also ich hätte gerne noch so an ein, zwei Stellen so ein bisschen Zweitliga-Erfahrung drin. Aber sonst ja, finde ich eigentlich, ist der Rumpf an sich ist ganz okay. So ein bisschen soll ja noch, ob Lars Gindorf eventuell kommt, natürlich auch von Hannover 96, woher sonst. Und so Spieler wie Marius Wörl, der eben auch mit ganz viel Tamtam dann fest verpflichtet wurde letzte Saison, vielleicht für ihn dann auch nicht so ganz einfach war. Da schauen wir mal, ob das vielleicht dann jetzt seine Breakout-Saison wird nochmal. Also seine zweite, jetzt in der zweiten Liga, das so ein bisschen zum Kader.
Ja, dann hake ich da aber nochmal nach. Du hast gesagt, es gibt so ein paar Stellen, wo du sagst, muss noch ein bisschen Zweitliga-Erfahrung rein. Welche Ecken oder welche Stellen sind denn das?
Ja, also die Stürmerposition definitiv. Also du hast da eben mit Johnny Gudowski schon jemand, der seine Tore gemacht hat. Roberts und Jurinkis ist für mich weiterhin ein leichtes Mysterium. Also der kann schon sehr gut da stehen, wo er will. Aber wenn er so einen Ball am Fuß hat, dann frage ich mich manchmal so ein bisschen. Also ich glaube, wir hatten 19 verschiedene Torschützen in der letzten Saison. Zeigt vielleicht auch schon ein bisschen, ja klar, es können alle möglichen Spieler treffen, aber du hattest eben nicht den klassischen Goalgetter da vorne drin. Dann ist es, glaube ich, auch schon so, dass diese Sechserposition, also wo Korvos jetzt weg ist, da bin ich mal gespannt, was so da noch der Plan ist. Und da muss man natürlich auch hoffen, dass Stefano Russo aus diesem defensiven Mittelfeld bleibt. Du hast klar, du hast sonst eine Wörl, du hast Sam Schreck, die können ja das auch alles spielen. Aber ja, weiß ich immer nicht, ob das nicht so ein bisschen zu dünn an der Stelle ist. Und die Frage ist natürlich auch so ein bisschen die Innenverteidigerposition. Ja, da ist Joel Felix jetzt hoffentlich wieder da und bleibt auch verletzungsfrei. Da würde ich per se erstmal sagen, dass da mit Maxi Bauer und Joel Felix in die Innenverteidigung gesetzt ist. Leon Schneider hatte nicht so eine ganz glückliche Saison, war zwischendurch auch aussortiert, unterkniert. Maxi Große hat auch immer so seine Phasen drin. Also bin ich mal ein bisschen gespannt, wie das wird. Aber genau, das wären jetzt erstmal so die Positionen. Sonst ja, glaube ich, gerade so die Außenposition, da sind wir, glaube ich, ganz gut eigentlich besetzt, würde ich jetzt erstmal sagen. Aber wie gesagt, also zum Beispiel sehe ich jetzt nicht irgendwie noch diesen Lannert-Abschied, dem hat man eben schon vorweggegriffen, indem man Henri Coulousou geholt hat. Das ist genau so ein Transfer, den ich mir so erhofft hatte oder wo in dem Regal, obwohl man natürlich auch sagen muss, Transfermarkt in der zweiten Liga ist nicht so ganz einfach. Werdet ihr auf St. Pauli sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle, selbst als Bundesliga-Absteiger, schon festgestellt haben.
Absolut, und ich musste auch ein bisschen zucken, als du gesagt hast, ja, den klassischen Goalgetter hattet ihr nicht, das eint euch mit uns, das war die letzten beiden Jahre auf jeden Fall mindestens auch nicht gerade unser Steckenpferd, da jemanden zu haben, aber ich hoffe einfach, dass es da im aktuellen Kader bei uns Spieler gibt, die dann auf Zweitliganiveau dann doch ein paar Mal häufiger das Tor treffen. Looking at you, Martin Kaas.
Kaas, ich wollte gerade sagen.
Von dem erhoffe ich mir, dass es halt einfach, dass das seine Liga ist und wir da mehr Freude an ihm haben werden als in der ersten. Wobei da ja auch, habe ich in dem Segment mit meinen Kollegen vom VDSN, der ist schon drüber debattiert, dass ja vielleicht auch ein bisschen das System Blessin ein bisschen dran schuld war, dass er da einfach ein bisschen auf verlorenen Posten war. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Bei uns war jetzt im Sommer so ein bisschen die Diskussion, wie es denn nach dem Abgang von Vasil auf der Torwartposition weitergeht. Die Frage ist bei uns beantwortet. Wie sieht es denn da bei euch aus? Ich sehe, ihr habt drei Torhüter im Kader, alle noch relativ jung, 21, 24, 25. Vielleicht um alle Positionen so ein bisschen abzurunden. Wie sieht es denn da im Tor bei euch aus?
Ja, also Jonas Kersken ist da die gesetzte Nummer 1. Hat auch immer seine Ups und Downs. Finde aber ist so ein Spieler, wo du schon auf lange Sicht immer eine Entwicklung siehst, das hast du in den, also sowohl Jonas Kersken als auch Leo Appermann waren auch von Anfang an dabei, finde ich dann auch in Ordnung. Gerade Leo Appermann ist ein zweiter Dauerhüter, wo man wirklich sagen muss, für sein Alter ist es wirklich bemerkenswert, dass er jetzt auch gerade wieder noch vor Ende der Saison verlängert hat. Da ist eigentlich immer klar, dass er erstmal Nummer 2 ist, aber das ist einfach menschlich eine absolute Granate für die Mannschaft. Also den siehst du bei jedem Spiel anfeuern. Der ist unfassbar wichtig für die Mannschaft und ist aber auch, sobald er gefordert wird, ist er immer da. Also du brauchst bei Leo Appermann, brauchst dir nie Gedanken machen. Übrigens der Bruder von Till Appermann, dem RBB-Kollegen. Ja, genau. Und bei Kersken, also da gab es immer wieder auch Gerüchte, dass der irgendwie nach England geht, weil ich glaube auch irgendwie ein Teil seiner Familie kommt irgendwie aus England. Ist bei dem Namen Jonas Thomas Kersken vielleicht jetzt nicht als erstes auf dem Schirm. Also ist schon jemand eben, der auch ein gewisser Leistungsträger ist. Klar ist das immer so, werdet ihr mit Vasil auch gehabt haben. Bei Torhütern fällt halt ein Fehler schneller auf als bei den restlichen Kaderteilen. Also abgesehen, ein Stürmer trifft nicht. Aber per se, also auch da von bis ja auch alles da in der zweiten Liga. Und dann bin ich da schon eher Team auf die, ja, jemanden zu setzen, der schon länger im Team ist, als da jetzt irgendwie Tabula Rasa zu führen. Also da bin ich zufrieden mit. Sollte es Kersken dann doch irgendwie mal mitten in der Saison wegziehen, finde ich da mit Oppermann wirklich jemanden, auf den man sich zu 100% verlassen kann. Von daher bin ich da relativ sorgenfrei.
Okay, ich wollte da jetzt auch gar nicht irgendwelche noch Zugänge oder Abgänge rein interpretieren, sondern ich wollte einfach einmal die Positionen so ein bisschen abgeschlossen haben. Von daher könnten wir eigentlich sagen, das haben wir jetzt relativ rund gemacht, zumindest Stand heute. Wir werden dann wahrscheinlich am 4. Spieltag beim Aufeinandertreffen nochmal genau schauen, was mit dem Kader bis dahin noch passiert ist oder eben auch nicht. Ich meine, es ist ja, du hast ja gesagt, bis auf den letzten Spieltag stand man nie auf dem Abstiegsplatz. Das ist ja vielleicht auch legitim zu sagen, okay, so viel muss im Kader gar nicht passieren, wenn man das Potenzial sieht. Dann könnten wir, wenn du nichts anderes zum Sportlichen mehr hast, noch ins Backstage rüber wechseln und du kannst uns noch erzählen, was sonst rund um Arminia bei den Fans oder im Vereinsleben noch so los ist, was wir hier oben in Hamburg nicht bekommen haben.
Also ihr werdet natürlich, wir haben eben schon mal kurz über das Pokalfinale gesprochen. Das hatte natürlich zur Folge, dass sich hier die Mitgliederzahlen rapide vergrößert haben. Also zum 120-jährigen Jubiläum letztes Jahr gab es eigentlich die Aktion irgendwie 19.005, also dass man 19.005 Mitglieder bis zum 3. Mai 2025 haben wollte.
Lass mich raten, das hat man weit gerissen.
Wir sind bei über 30.000 inzwischen.
Oha.
Gleichzeitig war es, also ist schon ein krasser Aufstieg, ehrlich gesagt. Weil gerade in NRW es natürlich auch nicht immer so ganz einfach ist, weil du natürlich mit Dortmund, mit Schalke und Co. natürlich auch echt mitgliederstarke Konkurrenten hast, auch wenn es Ruhrgebiet ist, da sitzt noch mal ein bisschen was dazwischen. Aber ist natürlich schon so eine gewisse Konkurrenz, sag ich mal, da. Und dann ist es gleichzeitig so, auch wenn es natürlich nie jemand direkt so zugeben will, aber man, also ist ja schon so, dass viele Leute mit einer Mitgliedschaft eine gewisse Gegenleistung fordern, wie die Garantie auf Tickets. Und da ist es einfach so, das Problem werdet ihr natürlich auch kennen. Das Stadion bietet halt nur Platz für 26.000 Leute. Mhm. Das heißt, irgendwo ist Ende. Jetzt war schon so, dass man die Anzahl der Dauerkarten gedeckelt hatte. Das erste Mal letzte Saison, die lag bei 17.000. Die hatte man verkauft. Man hat eine Warteschlange und jetzt ist es aber eben so, dass zu dieser Saison die Dauerkartenpreise rapide gestiegen sind. Also wir reden, glaube ich, zum Teil wirklich von einem fast 20-prozentigen Anstieg in manchen Bereichen. Gerade die Sitzplätze sind teurer geworden. Gleichzeitig lief die Kommunikation ein bisschen schwierig ab. Unter anderem, es gibt den Block J, bei uns gerne im restlichen Teil des Stadions dann auch gerne die Mecker-Ecke genannt, auch wenn es da sehr nette Menschen in diesem Blockbereich gibt, ist dann ja leider doch immer so, sowas werdet ihr sicherlich auch haben, dass man so Bereiche im Stadion hat, wo man einfach weiß, was daraus kommt, das ist meistens nicht gut, nichts Gutes. Viel halt eben, das ist in der Schräge, also wer jetzt das Stadion vor Augen hat, wenn ihr drauf guckt, dann gibt es die Südtribüne, da wo die organisierte Fanszene steht und dann gibt es ja so eine Rundung, also die Ecken in Bielefeld da sind ja nicht offen. Also es sind ja fast alle zu und in dieser Rundung gibt es eben diesen Block J und da sitzen halt zum Teil ehemalige Stehplatzgeher und so. Also ich sage mal größtenteils Männer in ihren 60er, 70er Jahren. Ihr könnt euch dann ungefähr vorstellen, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist. Und jetzt ist es so, was eigentlich sehr erfreulich ist, in Bielefeld gibt es die Arminis. Das ist eben ja, der Jugendfanclub und das sind, glaube ich, inzwischen 4.000 Mitglieder.
Mhm.
Und das ist auch eine ganze Menge und die kriegst du natürlich auch alle nicht ins Stadion, aber die sollen jetzt näher zur Fanszene, weil man muss da sagen, die sind stehen in einer sehr guten Beziehung zur Fanszene, gibt es auch gute, einfach, also ne, die machen immer mit und kriegen auch ihr Lob auswärts und so, dass sie mitmachen. Wir fahren auch echt immer viele mit, aber die wurden im Prinzip umgesetzt von Block H auf der Westtribüne, ein etwas schönerer Platz, ehrlich gesagt, auch eben in diese Kurve in der Ecke und diese Kommunikation dahinter, die war ein bisschen schwierig. Gleichzeitig dann eben noch die Dauerkartenpreiserhöhung und man ist jetzt eben noch von Blue Sky weggegangen. Man war erst vor einem Jahr, glaube ich circa, war man von X ehemals Twitter weggegangen, zu Blue Sky gewechselt und jetzt hat man, nachdem man den Blue Sky Account zuletzt nicht mehr wirklich gepflegt hat und dann mehrere Leute mal nachgefragt hat, hat man gesagt, ja, also sie hätten sich das jetzt ja in meinem Jahr angeguckt und man hätte ja nicht so die Interactions, die man erwartet hatte und man würde jetzt den WhatsApp-Kanal mehr führen. Stieß nicht unbedingt auf viel Begeisterung, also auf jeden Fall in meinem Umfeld nicht, also eigentlich wenig bis gar nicht nachvollziehbar. Und dann gibt es eben noch so Themen, also ich weiß nicht, ob du mal die Trikots gesehen hast, den neuen Trikotsatz beim Auswärtstrikot, das ist so schwarz, hat so rote Applikationen und dann ist das Logo ist so schwarz-rot eingefärbt. ist natürlich, also rot-weiß sind eben die Stadtfarben. Das soll damit eben ein bisschen gespielt werden, aber Logo einfärben wissen wir auch alle, ist immer nicht so wahnsinnig beliebt, bei mir auf jeden Fall nicht. Wurde dann beim Ausweichtrikot auch nochmal gemacht, auch wenn es da zumindest einfarbig ist. Aber auch das ist ein Problem. Und dann muss man einfach, ehrlich gesagt, irgendwann gucken. Also es gibt viele Themen im Stadion. Beispielsweise wurde der Auswärtsblock jetzt umzäunt. Reaktion auf Dresden damals, die hier eben aufsteigen wollten und dann eigentlich schon halb, also sie standen im Innenraum und konnten hätten eigentlich nur noch einmal über den Zaun, also über die Bannen klettern müssen und wären dann auf dem Rasen gewesen. Trotzdem bin ich kein Fan von Umzäunung. Ist aber halt, weil viele Fans hin bei uns eben auf den Sitzer gehen, wahrscheinlich erstmal die einzige Möglichkeit, aber auch das natürlich nicht unbedingt gerne gesehen. Dann wurden, so alles Mögliche, was da noch für VIP-Bereiche und dies, das. Also gibt schon einige Themen und da würde ich gerade sagen, also wir haben in Bielefeld den Fanbeirat, das ist einer von Fans gewählter Vertreter. Bund. Man muss, glaube ich, man muss nicht Mitglied sein im Verein und man wird aber eben gewählt und die dienen so ein bisschen als Zwischenpart zwischen Verein und Fans, aber jegliche Fans, also da sitzen jetzt nicht nur Vertreter der organisierten Fanszene drin, sondern alle möglichen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man da eben auch seine Themen drantragen kann und die natürlich einen einfachen Weg dann zum Verein haben. Läuft auch nicht immer alles ideal, aber auf die kann man sich eigentlich mal ganz gut verlassen. Aber ich bin da noch sehr gespannt, wie das jetzt nachdem die letzte Jahreshauptversammlung im letzten November, glaube ich, das die kürzeste und harmonischste war, die ich je erlebt habe, weil man natürlich auch sehr viele positive Zahlen zu berichten hatte, nach dem Pokalfinale von Merch bis hin zu TV-Einnahmen, bin ich mal gespannt, ob das dieses Jahr nochmal so harmonisch wird.
Okay, da steckt jetzt jede Menge drin. Liebe Grüße an Tim, wenn du das hörst. Er weiß, warum ich das sage. Und klingt danach, als wenn wir da auf jeden Fall im Laufe der Saison in manche Themen nochmal ein bisschen genauer reingucken können. Stichwort Stadion, ja auf jeden Fall dann auch, wenn wir am 4. Spieltag bei euch zu Gast sind. Jutta und ich, also Jutta aus meinem Team und ich, gucken gerade noch ein bisschen, wer von uns beiden oder ob am besten noch beide frei bekommen, damit wir auch da sein können, weil Freitagabend 18:30 aus Hamburg nach Bielefeld ist, kann man schaffen, aber für die meisten bedeutet das eher ein Urlaubstag. Von daher, müssen wir mal schauen. Aber da habe ich auf jeden Fall vor, am Start zu sein und mir dann anzugucken, wo die Arminis hin umgezogen sind. Nicht, dass ich gewusst hätte, wo sie vorher waren, aber darum geht es ja nicht. Genau, Eva, in Anbetracht der Zeit würde ich tatsächlich schon langsam Richtung Abschlussfrage und Zugabe und so weiter kommen. Welchen Song hast du uns denn heute Abend mitgebracht?
Es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich finde es immer sehr schwierig, einen Song zu nehmen, der auf die kommende Saison blicken soll, ohne das Restliche auszublenden. Ich muss jetzt selber einmal kurz nochmal auf den Songtext gucken. Ich habe nämlich mitgebracht I've Seen It von Olivia Dean. Erstmal ein wunderbarer Ohrwurm-Song und sowieso, wenn ihr Olivia Dean noch nicht kennt, eine fantastische Künstlerin. In diesem Song heißt es, ich muss jetzt kurz ein bisschen hier meine Recherche überspielen, heißt halt, es halt auch irgendwie Brings Out the worst brings out the best. I understand it less and less. I guess I'm not supposed to know it all. Also so ein bisschen auch, als dann Kniert erstmal wegging und man die Gründe noch nicht genau wusste und Korbos weg und so, dann erstmal so ein bisschen dieses, also so richtig verstehen tue ich das alles nicht, aber gesehen haben wir es trotzdem alles. Deshalb eben auch, the more you look, the more you find it's all around you all the time. Catches your eye, you blink and then it's gone. Also es ist irgendwie schon so ein bisschen, es ist immer wieder was Neues, aber am Ende ist es immer wieder Arminia. Also es wird eine klassische Arminia-Saison mit seinen Ups und Downs und viel Gezittere wahrscheinlich bis zum Ende, auch wenn ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, gerne einfach mal schon so im April Platz 8 wäre ich auch vollkommen fein mit. Und zu dem Rest der Liga und gerade in der zweiten Liga ist es ja wirklich, also wer es verfolgt hat letzte Saison, da ich glaube, es gab ein Spiel, in dem es wirklich um gar nichts mehr ging. Also es ist schon sehr anstrengend und nervend aufreibend und von daher würde ich mir gerne so eine ruhige Saison wünschen. Ein schöner Song, um wirklich nochmal zu beschreiben, man kann eigentlich keine Saison ohne die davor sehen und geht aber trotzdem immer mit neuen Hoffnungen, neuen Wünschen und ein paar Altlasten rein.
Ja, ich habe es mir heute Mittag auch in Vorbereitung unser Gespräch heute Abend angehört. Ehrlicherweise sagte mir Olivia Dean noch weniger als Oliver Kirch, also von daher. Aber ich verstehe, textlich auf jeden Fall spielt da ganz viel rein, so dieses Auf und Ab, dieses Leiden zwischendurch. Auch das kommt auch irgendwie auch von der Art, wie der Song vorgetragen ist. Ja, holt einen das auf jeden Fall als Fußballfan schon ein Stück weit ab. Und ja, gute Wahl auf jeden Fall, würde ich sagen. Kommt mit in die begleitende Playlist dieser Saisonvorschau. Gut, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch berühmte letzte Worte loswerden, bevor wir dann für heute Abend den Deckel drauf machen und schauen, was es bei unseren Vereinen so geben wird in den kommenden Wochen und Monaten?
Also ich kann erstmal sagen, ich freue mich, auch wenn es für euch mehr Leiden bedeutete als für uns, natürlich sehr, dass wir zusammen mal wieder in einer Liga sind. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und ich kann ja so ein bisschen Cross-Promo machen quasi, denn Tim ist Teil, verkündige ich jetzt einfach nochmal offiziell, Teil unseres Rasenfunk-All-Star-Teams für die Zweitligatour des Rasenfunks in der nächsten Saison. Das heißt, ihr werdet vielleicht noch, dieser Zusammenschluss zwischen Rasenfunk und Millanton ein paar Mal in dieser Saison hören. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch nicht nach Folge 1 noch nicht die Schnauze voll.
Das denke ich nicht, und das war, das habe ich mir schon fast gedacht. Sicherlich, bei allen Verlusten durch Auf- und Abstiege eine Bereicherung für das Format.
Auf jeden Fall.
Gut, in dem Sinne würde ich sagen, für heute Abend soll es das gewesen sein. Wir schauen mal, wie gesagt, wo das so hinführt und können ja schon am vierten Spieltag schauen, wie beide Vereine so gestartet sind. Danke dir für heute Abend erstmal, Eva.
Ja, danke für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen.
Sehr gerne. Und bis dahin. Ciao.
Ciao.